Was ist die christliche Religion doch für ein Luschenhaufen? In der letzten Stunde ein Denar, 4 Stunden vorher ein Denar und die von morgens an und die mittags jetzt so durchgearbeitet haben, auch nur ein Denar. Wochenspruch, da war doch von Gerechtigkeit und von Barmherzigkeit die Rede. Wenn das Ergebnis ist, welches Missverhältnis? Franz Eike, du Gewerkschaftler, wie würdest du damit auftreten? Die Arbeitgeber klatschen doch in die Hände. Oder auch nicht, je nachdem, wann man so angefangen hat zu arbeiten. Christentum eine Luschenreligion, wenn es um das Verhältnis, die Balance von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geht? Werden wir noch ernst genommen, wenn das die Leitmotive sind, wenn Gnade vor Recht ergeht, was wir aufgrund von Jesus Christus ja des Öfteren sagen, wenn wir versuchen zu spiegeln, dass Demut und Bescheidenheit und Geduld die Haupttugenden sind? Was macht das mit uns? Ich will das alles überhaupt nicht zur Seite kehren. Dieser Anspruch mag uns ein Stachel sein, um jetzt darüber nachzudenken, wie sieht das denn aus in unserem Leben und wie hat Gott sich das denn vorgestellt? Und deswegen hat er in seinem Wort, in seiner Bibel durchaus unterschiedliche Geschichten zu diesem Thema geschrieben. Behalten bitte dieses Gleichnis vom Weinberg im Hinterkopf. Wenn wir jetzt sozusagen ein Bildwort des Apostels Paulus von den Olympischen Spielen hören. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 9, ab Vers 24, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht anderen zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. So ein Weinberg passt schlecht in so ein Stadion, gell? Oder? Naja, neulich, ich war wieder mal unterwegs, hörte ich auf HR1 einen 16-jährigen Anrufer, ich blendete mich so in diese Runde rein. Ich hörte ihn nur sagen, und offensichtlich hatte die Reporterin ihn gefragt, was er über seine Generation denn denkt und wie er sie beschreiben würde. Wir sind immer noch die Null-Bock-Generation. Man merkte, die Reporterin hatte mit nichts anderem gerechnet, sie blieb relativ gelassen. Anders aber wohl ein Studiogast, die auf einmal mit ins Mikrofon sprach, wie sich herausstellte, eine Lehrerin, die wohl permanent im Gespräch mit dieser Reporterin war und die nun versuchte, aufgrund ihres Berufes dagegen anzugehen, wie viel Mühe sich Erzieher und Lehrer geben, damit eine eigenständige, eine selbstständige Zukunft und ein entsprechendes Denken bei den Kindern und Jugendlichen entstehen kann. Aber das, was der junge Mann sagte, hieß doch, wir haben zu nichts mehr Lust. Wir sind auch zu nichts mehr zu begeistern. So hielt die Lehrerin zwar dagegen, aber man konnte ihr die Enttäuschung und auch ein Stückchen Ratlosigkeit durchaus heraushören. Ganz frisch vorgestern Abend vor dem Rückrundenspiel der ersten Bundesliga, sagte Mehmet Scholl, ja, mit den jungen Spielern, das ist so eine Geschichte. Wir haben zwar als bester Club keine Probleme, sie zu motivieren, denn um den Ruhm und die Ehre, da wollen sie alle mit dabei sein, aber hart zu trainieren und bis an die Schmerzgrenze zu gehen, dass da Fleiß mit verbunden ist, Mehmet Scholl, der sonst für so ein Auto ohne Prestige wirbt. Wenn das uns gegenüber jemand so sagen würde, wie ginge es uns damit? Vielleicht könnten wir es ja verstehen. Manches in unserer Gesellschaft ist wirklich nicht nur nicht rosig, sondern für manche gesellschaftliche Gruppen auch zum Verzweifeln. Viele junge Leute haben doch keine guten Perspektiven, Zukunftsaussichten. Ich habe meine Frau noch im Ohr, sie lässt herzlich grüßen, war gestern bis spät abends in der Schule, jetzt habe ich sie mal zu Hause gelassen. nach den Zeugniskonferenzen, dieses Ringen darum, du kannst Faulheit nicht belohnen, aber wenn du ihnen ein Halbjahr vor dem Abschluss das Zeugnis verhagelst. Einen Beruf lernen zu können, der einem Freude macht, das ist doch freilich für die meisten nach wie vor der Wunsch, das Ziel, aber oft nicht die Realität. Trotzdem, ich würde denen, die so reden, gerne mit einer Rückfrage antworten. Stimmt das denn wirklich? Ach Mareike, du bist jetzt, nee, es gibt ja auch noch mehr Jugendliche, ihr seid jetzt meine Opfer. Stimmt das denn wirklich, dass ihr zu nichts mehr Bock habt? Dass ihr an nichts mehr Interesse habt? Und diese Frage möchte ich nicht nur euch jungen Menschen stellen, sondern uns Erwachsenen doch ganz genauso. Wir sind doch gesellschaftlich geprägt durch die letzten Jahrzehnte, ja Wohlstandsjahrzehnte unseres Landes. Wie komme ich darauf? Ich beobachte ganz oft, wo ich mit Menschen zusammenkomme, wie stark eine bestimmte andere Lust gewachsen ist. Ich erlebe immer wieder und immer mehr, wenn ich mit Menschen spreche, durchaus ein sehr intensives Interesse. Das, worauf heute ein immer größerer Teil der Menschen bei allem Null-Bock-Gerede zunehmend versessen ist, hat viele Namen. Ich heißt es, oder mir, oder mein. Dieses Interesse tarnt sich nur meist sehr gut. Es wird vielleicht von der Familie gesprochen, für die ich mich einsetze. Oder von den Jugendlichen oder den Arbeitnehmern, für die man sich engagiert. Meist aber, so ist zumindest meine Vermutung, vielleicht liege ich ja auch falsch, sind das oft andere Motive, Aussagen, versteckte Worte, um letztlich nur zu sagen, es geht mir auch um mich. Es geht mir ja vor allem auch um mich und meine Interessen. Du selbst wolltest etwas bekommen, dir sollte der Einsatz dienen, für dich sollte dein Engagement etwas bringen. Und wenn ich jetzt du und dir sage, dann habe ich immer auch einen Spiegel hier vor Augen. Unsere Gesellschaft hat es uns doch geradezu antrainiert. Ich weiß, das klingt hart. Aber ich denke, wenn man ins Fernsehen schaut und mit Menschen auf der Straße spricht oder auch am Arbeitsplatz, das ist doch eine Grundhaltung, die nicht mehr wegzubeamen ist. Mag sein, dass das an den Umständen liegt, für die wir in der Tat nicht komplett die Verantwortung tragen und auch nicht tragen können. Wer wie meine Generation im Wirtschaftswunderland groß geworden ist, der kann nur schwer akzeptieren, dass es Grenzen für seinen Lebensstandard gibt. Wem die gute Meinung von den uneigennützigen Politikern und der Politik zum Wohle der Allgemeinheit irgendwann mal abhanden gekommen ist, der wird auch bald so weit sein, dass er nichts mehr dabei findet, wenn er sich auch nur noch in die eigene Tasche wirtschaftet. Franz Eike wird demnächst, oder hat schon, weiß ich jetzt gar nicht, die Spendenbescheinigungen in die Fächer legen. Wie füllt ihr euren Steuerbescheid aus? Wen bittet ihr um Hilfe? Und wo sind so die Grauzonen, bis wo man geht und was man nicht einträgt? Ich hoffe mal, dass wir da alle eine weiße Weste haben. Aber wir merken, es gibt so viele Felder, da merken wir oft gar nicht mehr, das Kritische zu hinterfragen, weil es ja alle so machen. Und die CDs gibt es ja schon bei Aldi zu kaufen, die einem dabei helfen sollen und so weiter. Oder wenn Eltern und Erzieher den Kindern und Jugendlichen, ich selber gehöre zu dieser Elterngeneration, so versucht haben, möglichst alle Wünsche zu erfüllen. Bei meinem älteren Bruder war das noch viel schwieriger, weil er direkt nach dem Krieg geboren wurde und da gab es noch nicht so viel. Und dann versucht man natürlich immer das Pendel in das andere Gegenteil auszuschlagen und dann jetzt feststellt bei seinen Kindern, ja, inzwischen sind sie groß genug, dass sie das selbst differenzieren können, dass das kein Anspruch ist, dass es immer nur aufwärts geht. Und dann kommt eine Flut von Flüchtlingen ins Land. Und auf einmal scheint zumindest die Luft knapp zu werden. Je länger es wird, desto mehr mehren sich die Gegenstimmen. Aber Hand aufs Herz. Wer hat eigentlich versprochen, dass Nationalzugehörigkeit und Besitzstandswahrung und Wohlstand Geburtsrechte sein? Wo steht das eigentlich? Und ich gebe Franz Eike völlig recht, wenn er erzählt, ich bin schon gespannt auf die Schlagzeilen und die Bilder, wenn dann in Europa eine Einigung herbeigeführt wird und wir Polizisten die Leute gewaltsam ins Auto schaffen müssen, um sie woanders hinzufahren, wo sie gar nicht hinwollen. Klasse. Friede sei mit dir, und das meine ich nicht hämisch. Paulus wusste sehr genau, mit was für Menschen er es zu tun hatte. Er spricht von einer Kampfbahn. Jawohl. Das scheint doch diesem Denken erstmal Vorschub zu leisten, auf den ersten Blick zumindest. Kampfbahn, ja eben. Leben ist Kampf, ich muss mich behaupten, durchsetzen, das größte Stück vom Kuchen versuchen zu ergattern und die längste Wurst schnappen. Kampfbahn? Ja. Paulus benutzt diesen Begriff und wir können uns auch sehr schnell vorstellen, warum. Korinth, diese berühmte Hafenstadt auf dem südgriechischen Peloponnes, ist zu Fuß, also fußläufig entfernt vom antiken Olympia. Die wussten genau, wovon Paulus sprach. Das ist der Anknüpfungspunkt, warum er dieses Bild nimmt. Aber trotzdem ist mit diesem Bild ja etwas verbunden. Denn Paulus will sagen, ja, auch unser Leben als Christen ist wie in einer Arena. Das ist nicht, weil du dich für Jesus entschieden hast, auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind uns aller Sorgen und Fragen unserer Gesellschaft, unseres Lebens enthoben. Nein, aber wir Christen, so Paulus, kämpfen ein für alle Mal nach anderen Maßstäben und anderen Regeln. Denn wir haben einen Vorkämpfer, der uns durchaus vorgemacht hat, wie wir zu trainieren und dann auch unser Leben zu führen haben. Kämpfen in der Nachfolge dieses Vorkämpfers. Wofür hat sich Jesus denn eingesetzt? Dass die Menschen in seiner Umgebung die Liebe seines Vaters kennenlernen. Was war sein Interesse? Dass die Menschen in seiner Nähe etwas von dieser Liebe auch spürten, nicht nur wussten, sondern auch spürten durch ihn. Was war Jesu Wunsch für die Menschen? Dass die Menschen, mit denen er es tagtäglich zu tun bekommen hat, durch diese Liebe auch gesund werden konnten am Körper, aber vielmehr noch auch heil an ihrer Seele. Das war sein Kampf. Entschuldigt diesen schillernden Begriff. Dafür lebte er, dafür litt er und dafür starb er sogar. Er ist unser Vorkämpfer, sagt Paulus. Und es ist eine klare Sache, in der christlichen Arena bewähren sich nur die, die diesem Vorbild nachfolgen. Weinberg hin, Weinberg her. Nur sie empfangen laut Paulus den Siegeskranz, den unvergänglichen Kranz. Nicht wahr, bei dem Stichwort Arena fühlen wir uns nicht wohl, ich mich auch nicht. Ich habe mich lange geziert, es ist immer die Verlockung so stark, eine der fünf anderen Perikopentexte zu bepredigen, weil dieses Leistungsdenken gerade für evangelisch und evangelisch-freikirchliche Christen nicht so angenehm ist. Wir haben doch bestimmt bei uns bedacht, also ich vor ein paar Tagen, als ich diese Predigt schrieb, für uns Menschen dieser Tage gibt es zwei Lebensbereiche. Und die sind nicht so einfach übereinzubekommen von ihrem Stil, von ihren Maßstäben und von den Konsequenzen, die unser Verhalten daraus folgern lassen. Da ist einmal die Gesellschaft und da ist zum anderen eben diese Arena der Christen. In der Welt herrschen eigene Gesetze, da muss man ich sagen können. Und in manchen Bereichen, Inge, du wirst mir hoffentlich zustimmen, stimmt das auch. Menschen, die zutiefst zu Depressionen neigen und sowieso alles hinterfragen und immer sich die Schuld zuweisen, die müssen auch wieder lernen, ich zu sagen und sich zu sehen und nicht aufzureiben. Das Problem bei so einer Predigt ist, immer die Falschen ziehen sich die Schuhe an. Die meine ich nicht, sondern mich zum Beispiel meine ich. In der Gesellschaft kriegen wir das antrainiert und wer in der Wirtschaft arbeitet und gestern wieder mit Nico telefoniert, wie die gerade mit DAXA, Kühne und Nagel, DHL und Schenker und so weiter in einem fröhlichen Wettbewerb sind, gerade wo gestern Morgen dieses Blitzeis war, wer schafft das jetzt am besten und mit diesen Grenzkontrollen Routen zu finden, um möglichst nicht so lange dazustehen, damit die Kunden sagen, wow, trotz der Umstände kommt die Ware pünktlich ans Ziel. Was da, wer da die Nase vorne hat, der gewinnt. Und wer sie nicht vorne hat, der hat ein Problem. Also ich will nicht weltfremd sein, aber ich behaupte, Paulus war das auch nicht. Deswegen nimmt er ja nach so einem Weinbergsgleichnis, das stimmt, weil Gottes Maßstäbe anders sind, aber auch das Bild vom Wettkampf, weil das eben nicht böser Feind, ich werf dich gleich mit Wattebäuschen bedeutet. Man muss, ich sagen können, so denken wir von der Gesellschaft und wir spielen dann hier und da mit, auch wenn es uns in Gewissenskonflikte bringt. Und dann ist da eben die christliche Arena. Dort gewinnt, wer verzichtet, wer dem anderen den Vortritt lässt, wer liebt, teilt, schenkt und heilt. Dort ist Jesus der Vorkämpfer, dort gelten seine Spielregeln, dort bewähre ich mich als seine Nachfolgerin, als sein Nachfolger oder ich bewähre mich eben nicht. Und ich glaube, wir merken jetzt selbst, dass eine solche Trennung zwischen Christsein und gesellschaftlichem Leben nicht funktionieren kann. Denn was würde das denn bedeuten, wenn wir das wirklich versuchten? Kannst du nachher am Ausgang deinen christlichen Trainingsanzug wieder an den Nagel hängen? Arm, wer das kann. Aber vielleicht ist das ja gerade der Grund für das Bild, das unsere Zeit und die Menschen heute abgeben, dass viele das eben meinen zu können. Ihr Denken, Reden und Handeln abgeben. Ihr Christsein ausziehen und an den Nagel hängen und dann vielleicht über Jahre nicht merken, dass es da über dem Nagel hängt und es vergessen, dass es so ist. Immerhin. Der Sportanzug für die christliche Arena kann ja auch schließlich sehr unbequem und unpassend sein im Angesicht unserer Mitmenschen. Der christliche Sportanzug ist ja auch nicht gerade unauffällig. Wer das ernst nimmt, der wird gesehen und der wird vor allem auch daran gemessen. Ja, wenn die Fußballspieler je nach Trikotwerbung auflaufen, dann wird auch immer geguckt, passt das Unternehmen noch zur Vereinsphilosophie? Warum sollte das bei uns anders sein? Wenn du und ich dick und fett Jesus Christus auf der imaginären Trikotbrust haben, dann müssen wir damit rechnen, dass die Menschen uns daran auch messen. Selbst, und das ist das Blöde, wenn sie sich nicht dran halten, weil sie tragen ja ein anderes Trikot. Da kann ich dann nicht mehr so viel ich sagen und mein und mir. Aber Vorsicht! Ich kann dann ganz schnell auf der anderen Seite runterfallen und sagen, wo ist der nächste Teppich, unter dem ich mich verkriechen kann? Damit gewinnst du auch auf der Wettkampfbahn nicht. Das Leben ist schwieriger, sagt Paulus, auch als Christ. Einfacher komme ich durch, wenn ich alles ablege, was mich als Mannschaftsmitglied im Team Jesus kenntlich macht. Wenn ich mich darum kümmere, dass ich vorankomme, dass ich mehr Geld verdiene, dass ich ein schöneres Haus habe, dass ich mein Leben rund bekomme, unabhängig von den schwierigen Umständen, das verdient Bewunderung. Und dann liest man über die Empörung, Uli Hoeneß soll vorzeitig entlassen werden. Was ist das Motiv für diese Empörung? Dafür, dass das nicht gerecht ist, kann ich mit sympathisieren. Da gibt es so ein Geschmäckle, warum kommt der früher raus? Oder ist mein Motiv der Neid? Das war ja keine richtige Strafe. Wenn ich nur 3 Jahre in den Knast müsste und davon 1,5 Jahre, das nehme ich gerne in Kauf für die 4 Millionen. Gerechtigkeit oder Neid? 2 Seiten einer Medaille und manchmal ist das ein hauchdünner Unterschied. Was ist dein und mein Motiv, wenn wir meinen, Christi Trikot zu tragen? Darum lese ich diesen Predigttext jetzt nochmal. Ich glaube, das gehört so zum Training dazu, wenn ich mir so Jogi Löw und Konsorten angucke. Die setzen auch so auf Stereotypen. Immer wenn die Leute schon mal eine Runde gelaufen sind, sich warm gemacht haben, schon mal Dehnungsübungen gemacht haben, dann kriegen sie nochmal das Konzept erklärt, damit es irgendwann drin ist, damit sie auf dem Punkt auch fit sind. Ich möchte mich und euch fit machen auf dem Punkt, so wie Paulus das meint. Denn Paulus fängt ja, das ist ja ein interessanter Beginn, Ihr kennt das doch, sagt er am Anfang. Ihr kennt das doch. Ich verrate euch also nichts Neues, kein Geheimnis, nichts, was euch völlig fremd ist. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Leute, und jetzt gucke ich keinen von euch an, ich gucke mal nur mich an. Boah, was lasse ich mir Zeit manchmal im Startblock. Klar bin ich kaputt, klar habe ich auch Schmerzen und es ist viel und Termine und Mama und. Kuschelkurs ist nicht gemeint, aber auch nicht eine Latte, über die wir nicht springen können. Merkt ihr diese feine Differenz? Paulus möchte, dass wir wach sind, dass wir fit sind, dass wir motiviert sind, weil wir wissen, für welches Ziel wir kämpfen, weil es ein unvergänglicher Siegeskranz ist und eben nicht nur so ein Lorbeerblümchen, das nach 4 Wochen auseinanderfällt wie damals. Und nehmen wir heute eine Goldmedaille. Habt ihr mal gesehen, wie die Sportler, wenn sie nach Jahren mal wieder rausholen sollen, wie die vorher bearbeiten müssen, damit die wieder glänzt? Da kannst du ja doch nicht viel verkaufen. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auch auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen, wir kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Der setzt noch einen drauf. Der ist jetzt nicht mehr nur am Laufen, der ist gerade am Boxen. Eieiei. Ich soll doch noch meine andere Wange hinhalten. So einfach ist das Leben nicht. Wenn wir einstecken wollen, müssen wir auch austeilen können. Die Frage ist nur, was? Sind wir fit genug, dem anderen mit dem Evangelium zu begegnen, aber das nicht in einer vermeintlichen Defensivtaktik, da steht dann Jesus auf meinen Handschuhen, ich kriege immer nur einen auf die Mütze, sondern wenn wir austeilen, dann nicht, um den anderen zu verletzen, sondern um ihm zu zeigen, du brauchst Jesus, denn dein Leben läuft so vor die Wand. Du meinst nur, das wäre Erfolg. Aber was für einer denn? Das letzte Hemd hat keine Taschen mehr, Hoeneß und Co. Mir sind diese Mahnungen des Paulus ganz persönlich und ganz ehrlich wieder mal zur Anregung geworden, über mich und meine eigenen Prioritäten nachzudenken. Und auch wie oft ich ohne Depression, also bitte jetzt differenzieren, ich mir und mein denke und sage, bei der Einteilung meines Terminkalenders, meiner Zeit, meines Geldes und so weiter. Ich will wieder einmal klar sehen, wie weit auch ich mein Leben in diese 2 Bereiche aufgeteilt habe und unter dieser Schizophrenie leide, dass ich das nicht zusammenkriege, weil ich Christus nicht zutraue, dass dieser Vorkämpfer mein Leben in der Gemeinde und auch in dieser Welt beherrschen kann. Und natürlich, das werdet ihr mir nachsehen, spricht ein Pastor seinen letzter Satz besonders an, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Ja, das Gefühl der hohen Latte ist da. Und deswegen ist es gut, dass es die andere Seite des Weinbergs auch gibt. Der zum Schluss noch Ja zu Christus sagt, kriegt genau den gleichen Lohn, nämlich die Ewigkeit. Die ist nicht länger für den, der als junger Mensch Christ wird, als für den, der am Sterbebett noch Ja zu Christus sagt. Das sagt dieses Bild aus. Aber solange wir auf dieser Welt sind und zu Christus Ja sind, haben wir trainiert und fit zu sein für die Gesellschaft um uns herum, damit unser Wettkampf zum Sieg führt, damit wir in der Ewigkeit landen, aber der andere auch. Denn unsere Schläge sollen nicht ins Leere gehen, sondern ihn auch zum Ziel führen. Ja? Nicht auf die Mütze, sondern in die Ewigkeit. Hätte ich fast gesagt, müssen wir den anderen prügeln. Nein, nicht prügeln, sondern motiviert rangehen und nicht immer mit der Einstellung, naja, und wenn du nicht willst, dann lass es eben. Es geht um alles oder nichts, sagt Paulus. Es geht um alles oder nichts. Mir ist dieser Kampf des Herrn Jesus Christus und sein Sieg am Kreuz einfach zu schade, als dass ich ihn für 50, 70, 80 oder 90 Jahre Lebensglück aufs Spiel setze. Sein Sieg am Kreuz ist einfach zu wertvoll, als dass ich die Mitgliedschaft in seiner Mannschaft dafür aufgeben möchte. Ja, auch wenn mir das Bild nicht gefällt, ich gebe es zu, mir gefällt dieses Bild auch nicht, aber ich möchte in der christlichen Arena bleiben und nicht meinen, ich könnte mein Christentum auch auf der Zuschauer möglichst noch in der Loge verbringen. das klappt nicht. Ich glaube, ihr merkt, ich predige immer auch zu mir selbst, aber dass es wichtig ist, wenn wir alle darüber wieder mal neu nachdenken. Wo stehe ich? Wo laufe ich? Wofür kämpfe ich auch? Denn ja, das Leben ist nicht selten ein Kampf. Und wer ist mein Herr, mein Vorkämpfer, dem ich es nachmachen möchte, der mein Vorbild ist im Training und im Lebensvollzug und der mir dann ja auch noch hilft? Das ist bei Christus nämlich anders. Der Löw kann nur an den Seitenrand stehen und brüllen. Christus läuft sogar noch aufs Feld, hebt mich wieder hoch, setzt mich auf seine Schultern und läuft mit mir, solange ich angeschlagen bin. Und wenn ich wieder kann, setzt er mich wieder ab und sagt, weiter geht's. Da ist Christus weit mehr als jeder menschliche Trainer. Aber vertrauen wir ihm auch, dass unser Leben mit ihm nur gelingen kann? Eine letzte Bitte noch. Ich weiß, wie verlockend das ist. Wenn wir darüber jetzt tatsächlich anfangen, wieder mal neu nachzudenken, schaut bitte nicht auf andere Menschen. Vergleichendes Denken führt hier nicht zum Ziel. Ich spreche aus Erfahrung. Schaut bitte nicht auf andere Menschen, wenn ihr darüber nachdenkt, sondern ausschließlich und zutiefst in euer eigenes Inneres. Und dann lasst uns in dieser Kampfbahn laufen und gucken, dass das Trikot blitzt und blank ist, auf dem Jesus Christus ist mein Herr steht. Und wir werden diesen Siegeskranz erlangen. Nicht im vordergründigen Erfolg, aber in der ewigen Gemeinschaft mit Gott, die durch nichts zu toppen ist. Amen.